Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und heute haben wir einen ganz besonderen Podcast für euch geplant. Heute geht's nämlich um unsere lieben Politiker und die aktuelle politische Situation in Deutschland. Und zwar ganz besonders um das, was jetzt, heute ist der 17.3., die letzte Woche und morgen ansteht, und zwar die Sondersitzungen des Bundestags und die geplante Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse und natürlich auch das damit einhergehende Programm der CDU und der SPD, die ja voraussichtlich die nächste Regierung stellen werden. Ja, ich freue mich auf die Folge heute. Es wird, kleiner Disclaimer an der Stelle, vielleicht schon ein bisschen hitziger zugehen, wie das bei einer politischen Debatte hier am Online-Stammtisch natürlich auch sein müsste. Und wir bitten euch natürlich auch, eure Meinungen in den Kommentaren oder auf Social Media zu schreiben oder auch zu hetzen, wie auch immer ihr das dann machen wollt. Bei uns gibt es natürlich Meinungsfreiheit, aber seid freundlich, wenn ihr Kommentare schreibt und unabhängig von der Art und Weise der Meinung, seid lieb zueinander. Wir versuchen es jetzt auch mal, lieb zueinander zu sein. Und werden deswegen jetzt mal starten. Vielleicht ein kleiner Umriss dessen, worum es überhaupt geht, für die es nicht mitbekommen haben, wobei ich glaube, davon gibt es nicht besonders viele. Was passiert ist, dass die CDU unter der Führung von Friedrich Merz, der auch der voraussichtlich nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, Wahlkampf betrieben hat zu dem Thema, dass Deutschland ein Ausgabenproblem hat und kein Einnahmeproblem. Das heißt, es geht darum, dass man sinnvoller mit dem Geld, was man einnimmt, durch die Steuern umgehen muss und dass es eh schon so viel Geld ist, was der Staat einnimmt und dass es jetzt praktisch an der Zeit ist, Reformen durchzubringen, wie der Staat in Deutschland wirtschaftet. Und nachdem die CDU nun ein Wahlergebnis eingefahren hat, das sicherstellen könnte, dass sie mit der SPD zusammen regieren können, scheint die CDU eine andere Meinung entwickelt zu haben innerhalb der letzten paar Tage. Und zwar geht es vor allem darum, dass sie merken, dass die Dinge, die anstehen im Land, tatsächlich scheinbar gar nicht so einfach werden mit dem Haushalt, der jetzt die nächsten Jahre eigentlich absehbar ist und dass man da deswegen große und fundamentale Änderungen vornehmen will, insbesondere zu einem im Grundgesetz verankerten Prinzip, was unsere staatliche Haushaltsführung angeht, und zwar die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, salopp gesagt, geht einfach nur darum, wie es der Name sagt, dass eben die Art und Weise und die Menge der Schulden, die der Staat machen kann, geregelt sind und dass das natürlich dazu führt, dass der Staat sein Haushaltsbudget sozusagen ganz konkret definiert hat, von vornherein. Im Grunde funktioniert es so, dass der Staat nur eine gewisse Neuverschuldung abhängig vom Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr zulässig machen darf und das ist natürlich dann eine Obergrenze dessen, was die Regierung insgesamt ausgeben kann. Also auf der einen Seite die Steuereinnahmen und auf der anderen Seite die Schulden bzw. die Neuverschuldung. Das grundsätzliche Problem bei Schulden ist natürlich, dass Schulden üblicherweise kosten, und zwar Zinsen. Und solange diese Zinsen nicht auf 0% liegen, ist es so, dass der Haushalt der nächsten Periode dann natürlich eine höhere Zinslast insgesamt tragen muss, wenn die Schulden größer geworden sind. Und wenn die Schulden also mehr wachsen würden als das Bruttoinlandsprodukt und der Zins entsprechend positiv ist, sorgt das dafür, dass langfristig betrachtet weniger Geld zur Verfügung steht, weil die Zinslast proportional zum Haushalt insgesamt gestiegen ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir sicherlich ökonomisch und politisch heute auch öfters noch diskutieren werden. Denn im Grunde geht es darum, die Gesamtverschuldung Deutschlands, um das mal in Perspektive zu setzen, weil ich finde diese Aussagen von wegen, wir machen so und so viele Milliarden Schulden, die sind alle etwas abstrakt, weil man sich unter diesen großen Zahlen sowieso nichts vorstellen kann. Deswegen denke ich, macht es am meisten Sinn, das mal auszudrücken im Sinne von, wie viel Schulden haben wir jetzt und wie viel kommt dazu. Und was wir sehen ist, dass unsere Schuldenlast in einer Größenordnung von, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es waren um die 30% steigen wird. Und demnach natürlich auch die Zinsausgaben für diese Schulden um mindestens, und das ist jetzt ein sehr wichtiges Wort, um mindestens 30% steigen werden, weil es ja durchaus sein kann, dass die Märkte so reagieren, dass der Zins auf deutsche Staatsanleihen steigt, weil ja die Verschuldung abrupt sich so stark ändert und das natürlich kein positives, sondern bestenfalls ein neutrales, aber erwartetenfalls auch ein negatives Signal an die Weltwirtschaft sendet, was die deutsche Zahlungsfähigkeit angeht. Und das also jetzt mal der grundlegende Kontext und was geplant ist in dieser Bundestags-Sondersitzung, was natürlich auch die meisten Menschen politisch so sehr aufregt, ist, dass man jetzt eine Grundgesetzänderung vornimmt, die eben Kraft des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit auch braucht. Also das Grundgesetz sieht es natürlich vor, dass es einige Aspekte des Grundgesetzes gibt, die geändert werden können. Allerdings braucht man dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und diese Mehrheit wäre nach dem Stand der Wahl, die ja jetzt nun eben gerade erst war, im nächsten Bundestag nicht mehr gegeben. Das heißt, die CDU möchte jetzt eine Sondersitzung einrufen, um das Grundgesetz zu ändern in der letztmöglichen Kalenderwoche, in der das noch möglich ist, um das Wahlprogramm, das sie selbst genutzt haben, um die Wahl zu gewinnen, zu brechen. Und sozusagen vor dem Amtritt als Kanzler noch in der alten Legislaturperiode will Friedrich Merz hier weitreichende Änderungen vornehmen. Und das sorgt natürlich jetzt für eine große Debatte. Und da werden wir heute im Laufe der Folge eingehen auf einmal die politische Sache an sich. Also wie weit ist das gut oder schlecht, diese Schulden zu machen? Was ist der Kontext? Was sind die Gründe? Und dann natürlich auch auf die, ja, eher, wie will ich sagen, moralische Komponente dessen, dass man das jetzt auf diese Art und Weise macht und natürlich auch unsere Meinung dazu, wie sich das auswirkt, nicht nur auf das Deutschland der nächsten 4 Jahre, sondern auch auf Wahlen der Zukunft. Und jetzt also genug geredet zum Intro. Ich freue mich auf eure Meinungen, Simon und Tom, und bin gespannt, wie wir dieses Thema jetzt in den nächsten voraussichtlich 50 Minuten ungefähr diskutieren werden. Also schnallt euch alle an, habt Spaß und let's enjoy the ride.
Ja, vielen Dank erstmal für dieses ausführliche Intro und ich glaube, wir sind alle auf einem Stand jetzt, wo wir das Ganze auch gut beurteilen können. Also da war auch einiges dabei, was selbst ich in meinen Recherchen nicht gefunden habe. Nicht, dass die außergewöhnlich gründlich gewesen sind, aber ihr kennt, wie das ist. Mein Spaß. Ja, auf jeden Fall, das Interessante, was wir uns natürlich irgendwie anschauen müssen, ist, die Schuldenbremse ist ja, sag ich mal, im Nachgang der Finanzkrise damals 2009 ins Grundgesetz verabschiedet worden. Deutschland ist damit ja eines der wenigen Länder beispielsweise in der EU, die sowas wirklich hat. Ich sage jetzt mal, Deutschland wird ja mal da als, also von den zumindest südlichen und westlichen Nachbarländern immer argwöhnisch betrachtet, die doch gerne etwas mehr Verschuldungen und Staatsverschuldungen haben würden und das de facto auch haben, wenn wir uns Länder wie Italien anschauen. Und eben die Schuldenbremse führt dazu, dass man als Politiker sich eben in die Frage begeben muss, oder wenn man jetzt verschiedene Fraktionen hat, wie man das, oder nicht nur Fraktionen, sondern auch verschiedene Parteien hat, sich dann auch die Frage stellen muss, nun gut, was wollen wir denn umsetzen? Und wir haben irgendwie eine Art Budgetrestriktion, die wir einhalten müssen. Und da müssen wir uns eben im Klaren darüber sein, dass wir nicht alle Ziele, die es politisch in den verschiedenen Parteispektren gibt, umsetzen können, auch wenn diese jetzt halt beispielsweise gegenüberstehen würden. Das schließt natürlich ein paar eh schon aus, aber sagen wir, der eine möchte das, der andere möchte das. Und wenn jeder sagen würde, machen wir alles, und es gibt keine Budgetrestriktion, dann können wir sagen, super, und dann bekommen die Grünen ihre Windräder, die CSU bekommt ihre Bierzelte und was es sonst nicht alles gibt. Ja? Und jetzt haben wir allerdings diese Budgetgrenze und da müssen wir halt eben schauen, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen Bierzelten und Windrädern, salopp gesagt jetzt natürlich. Und das ist natürlich ein super politischer Prozess, ja? Also darum geht es ja im Prinzip, weil wir als Nation nicht unendlich viele Ressourcen haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass es einen deutlich intensiveren Wettbewerb darum gibt, was jetzt eigentlich die jeweiligen Projekte sind, die umgesetzt werden. Und es gab jetzt einfach so ein paar Sachen, die mir ein bisschen nicht so aufgestoßen sind, aber wo ich mir gesagt habe, okay, das finde ich jetzt merkwürdig. Beispielsweise wurde ja im Vorhinein im Wahlprozess beziehungsweise im Wahlkampf häufig gerade eben von der CDU propagiert, es wird keine neuen Schulden geben oder nicht auf einer derartigen Skala. Und auf einmal steht jetzt halt eben ein derartiges Paket zur Debatte. Ich finde es interessant und das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung über wie viele Leichen in Anführungszeichen ein Friedrich Merz denn gewillt ist zu gehen, um tatsächlich das Kanzleramt zu haben. Also ich habe so das Gefühl, die SPD hat hier, glaube ich, ihre Karten extremst gut gespielt. Also sie kriegen, glaube ich, so ziemlich gegeben ihres Wahlergebnisses sehr, sehr viel mehr durch, als was man ihnen eigentlich geben ihres, wie gesagt, Wahlergebnis zusprechen würde. Und von daher erstmal Chapeau, das ist eigentlich ja schon ein ziemlich krasser Power-Move, muss ich sagen, von der SPD. Von daher, wie gesagt, Chapeau hier nochmal. Und was du jetzt schon gesagt hast, das finde ich halt natürlich, wenn man das Ganze in Proportion setzt, auch das wirklich, ja, das, was mein Kopf so ein bisschen explodieren lässt, wie stark diese Schuldenlast der Regierung oder des Nationalstaats Deutschlands dann ja auch da steigen würde. Ja, also wie gesagt, 30%, das ist was wir uns nicht vorstellen können. Ne? Und das Problem, was ich nicht nur sehe, ist nicht nur, dass es dadurch für zukünftige Generationen ein Problem ist, weil die eben diese Schuldlast abbauen müssen, sondern was ja passiert ist, dieses Geld wird als, oder ja, dieses Mittelgeld wird aufgenommen als Schuldlast und direkt injiziert in die Wirtschaft, um damit irgendwelche Mittel zu erwerben. Das führt es auf der einen Seite zur Inflation, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt schon seit ein paar Jahren beschäftigen, und das wird dadurch erstens mal nicht besser und zweitens mal haben wir das Problem, dass dadurch produktive Ressourcen aus den anderen, ja, sage ich jetzt halt mal, Arten und Weisen, wie diese Ressourcen aktuell eingesetzt werden, abgezogen werden. Ja, also aktuell sind die Ressourcen so allokiert, dass die jeweiligen Präferenzen der Leute, gegeben ihre Informationen, optimal, mehr oder weniger erfüllt sind. Und dann kommt der Staat rein und sagt, hey, wir beschließen das jetzt. Wir als diese beiden Parteien, die zusammen knapp 50% haben oder knapp aber über 50% haben, und führen jetzt diese Mittel anderen Zwecken zu, die vielleicht gar nicht so im Sinne der Bevölkerung liegen. Mehr oder weniger kann man es dann sehen. Und das sind so die Kernpunkte, die ich eigentlich für sehr, sehr fragwürdig finde. Und du hast vorhin schon die moralische Seite angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen. Was mich noch sehr interessieren würde, wäre einfach eine Gesamtbewertung der Verfassung, des Grundgesetzes, wie wir es haben. Aber da können wir später nochmal ein bisschen in einem etwas breiter gefassteren Dialog drüber sprechen.
Ich gehe da nochmal einmal kurz drauf ein, weil du es gerade angesprochen hattest, etwas abstrakt mit den Ressourcen und den Allokationen, um das Beispiel einfach ein bisschen zu verbildlichen. Also was damit konkret gemeint ist, ihr könnt euch vorstellen, beispielhafterweise jetzt mal, es gibt in Deutschland 100 Tonnen Stahl und diese 100 Tonnen Stahl müssen jetzt irgendwie verwendet werden für irgendwas. Und üblicherweise ist das eben so in der freien Wirtschaft, dass dann jeder, der irgendwie Stahl braucht, weil er zum Beispiel ein Gebäude bauen will oder eine Brücke oder Autos oder Schienen, der macht sich dann eine Kalkulation und überlegt, okay, was kann ich mit diesem Stahl machen? Was kann ich mit dem, was ich daraus gemacht habe, dann erwirtschaften? Und daraus abgeleitet gibt sich dann so eine Zahlungsbereitschaft sozusagen, wie viel ich jetzt für diesen Stahl, den ich da haben will, zahlen möchte. Und da gibt sich dann etwas, was sich dann salopp der Marktpreis nennt. Und dieser Marktpreis ist es, der jetzt hier Simon sozusagen Sorge bereitet. Weil was wir sehen, ist natürlich, dass die Regierung jetzt plötzlich in einem sehr großen Maße eingreift in das Marktgeschehen. Und es geht jetzt gar nicht erstmal darum, dass man, ob man Infrastrukturinvestitionen gut oder schlecht findet, sondern es geht darum, dass man sehr, sehr viele, sehr, sehr schnell durchführen will und vielleicht auch muss, um diese Sondervermögen richtig politisch einzusetzen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wenn wir jetzt 100 Tonnen Stahl haben, dass wenn der Staat sagt, okay, wir brauchen jetzt 80, um die Schienen zu machen, jetzt, dann haben wir halt nur noch 20 übrig. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass der Staat, dadurch, dass er so eine riesige Menge an Geld auf einmal freisetzt, die Möglichkeit hat, durchaus zu sagen, dann zahlen wir halt viel mehr als der Marktpreis, ist egal, weil wir reparieren die Schiene jetzt. Weil wir haben jetzt diese 4 Jahre Legislaturperiode und Friedrich Merz weiß genau, wenn er Kanzler wird und diese riesigen Schulden aufnimmt und er schafft es nicht, ein sichtbares, kurzfristiges Ergebnis zu erzeugen, dann ist er politisch am Ende. Und das will er natürlich vermeiden, weil ich schätze mal, er hat selbst schon auch die Absicht, längere Zeit jetzt Kanzler zu bleiben, erstmal natürlich zu werden und dann auch zu bleiben. Schließlich muss er ja die Demütigung, die er vor vielen Jahren von Frau Merkel bekommen hat, abarbeiten und dem deutschen Volk beweisen, dass er eigentlich der größte Mufti ist. Und das ist jetzt eine Sache, die dann auf dem Stahlmarkt in unserem Beispiel ein erhebliches Problem produziert. Und zwar deshalb, weil der Staat natürlich 500 Milliarden, das ist ja die Summe, die für Infrastruktur konkret im Raum steht, 500 Milliarden in Infrastruktur investieren will und davon aber nichts in die Stahlproduktion selbst. Also wir wollen jetzt ganz viel Geld, um die Schienen zu machen, aber wir kümmern uns nicht darum, dass es mehr als 100 Tonnen Stahl überhaupt zur Verfügung gibt. Und das sorgt natürlich dafür, dass vielleicht sind wir gerade nicht auf voller Kapazität der Stahlproduktion, da müssten wir mal bei ThyssenKrupp anrufen, wie das aussieht, aber es ist wahrscheinlich, dass die nicht auf einmal 500 Tonnen Stahl produzieren können, weil das Ganze hat ja auch physikalische Grundgegebenheiten, so Material und so weiter, was man dafür braucht, was man nicht herzaubern kann, anders als die Regierung, die 500 Milliarden herzaubern kann. Und das ist eben ein Widerspruch, den Simon hier sehr kritisch sieht und den wir natürlich auch im Laufe noch weiter durchleuchten werden. Jetzt wollte ich nur, Tom, nicht zu lange das Wort nehmen, nur das Beispiel nochmal kurz verdeutlichen.
Das war ja eine sehr bildhafte Verdeutlichung, was jetzt da gerade für einen Eingriff ansteht. Das finde ich schon sehr wichtig, dass wir da auch ein bisschen die Hintergründe mal klarer gestalten, weil ich habe das Gefühl, dass gerade für die Wählerschaft, die jetzt ja Friedrich Merz in dieses Amt gehoben hat, gar nicht so klar ist, was jetzt hier vor ihren Augen quasi als erste Amtshandlung so passiert. Und vor allem auch in welchen katastrophalen Dimensionen das Ganze abläuft. Und da kommen wir so zu dieser Frage, wie vertretbar ist das Ganze denn jetzt? Weil unter welchen Voraussetzungen wird das hier jetzt noch durchgeführt? Es wird ja auf den letzten Drücker noch mit der gerade noch so amtierenden Bundesregierung quasi ausgehandelt, diese Grundgesetzänderung, weil klar ist, dass es danach nicht mehr möglich sein wird. Und das allein würde ich schon als Vorgang ansehen, der so nicht vorgesehen ist. Das sollte nicht passieren. Also diejenigen, die sich das überlegt haben, wie kann die Bundesregierung denn agieren, die haben sicherlich nicht mit dem Fall gerechnet, der jetzt gerade eintritt. Sondern das war eher ein Gentleman's Agreement, dass eine Bundesregierung, die quasi nicht mehr im Amt bleiben sollte, dann auch keine Entscheidung mehr trifft, die so eine Tragweite haben. Und genau dieses Gentleman's Agreement wird hier jetzt mit Füßen getreten, wird einfach vor den Augen der Wähler gebrochen. Und das von einem Mann, der klar versprochen hat in seinem Wahlkampf, eben keine Schulden zu machen und der jetzt imstande ist, kurz vor Antritt so viele Schulden zu machen, wie wir quasi noch nie gemacht haben. Das, also es ist absurd, es ist die Dimension des Ganzen ist absurd und die Reaktion der Wähler ist erstaunlich wenig vorhanden. Also es gibt keinen Aufschrei, der dem Rechenschaft tragen würde, was hier abläuft. Und es gibt auch nicht genügend Aufschrei über wirklich peinliche Lappalien, die passiert sind im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen. Also Friedrich Merz ist imstande und ruft bei den Grünen an im Vorfeld der Verhandlungen und quatscht denen auf den Anrufbeantworter und macht denen Versprechungen, die aufgezeichnet werden, die dann natürlich in den Verhandlungen gegen ihn verwendet werden können. Und zwar wunderbar. Also er hat ihn wirklich, also ist, glaube ich, mit 50 Milliarden eingestiegen, die Grünen für ihre Klimaschutzziele einsetzen können und wurde inzwischen auf 100 Milliarden hochgehandelt. Und also ich würde ziemlich viel darauf wetten, er wäre auch auf 150 Milliarden noch eingegangen. Wahrscheinlich wäre er sogar noch auf 200 Milliarden eingegangen. Also diese politische Peinlichkeit, die hier im Raum steht, ist, glaube ich, wenigen Leuten bewusst.
Art of the deal. Ja, also von dem kann so ein Donald Trump kann ja noch einiges mehr lernen. So bekommt man das, was man möchte. Ja. Man hat so das Gefühl, dass um Biegen und Brechen, er möchte jetzt Kanzler werden. Und da ist ihm im Prinzip also ziemlich alles egal. Ich hatte einen ziemlich coolen Take gehört und hier muss ich natürlich zitieren, Professor Rieck mit seinem Podcast fand ich sehr, sehr lustig. Ne? Also es sind jetzt eigentlich keine richtigen Koalitionsverhandlung. Ja, es ist jetzt eigentlich nur eine Verhandlung über dieses Sondervermögen, wobei ich eigentlich nicht möchte, dass wir es Vermögen titulieren, denn es ist nichts, was irgendwie existiert. Ja, es ist, im Prinzip einfach nur ein Schuldtitel, der dann geschrieben wird, der dann ausgegeben wird, die Wirtschaft, mit dem man sich dann wirkliche Ressourcen holt. Also es ist nichts, für was der Staat irgendwie jemals was getan hatte. Anderes Thema, ich schweife ab. Ja, aber was natürlich jetzt halt auch einfach sein könnte, ist, die SPD möchte ja eigentlich schon seit längerem, dass die Schuldenbremse in der Art und Weise, wie sie existiert, doch bitte nicht existieren sollte. Und ihr schon länger ein Dorn im Auge, und was natürlich jetzt der ultimative Power-Move, ja, wenn sie jetzt halt, wirklich nochmal sagen würden, so, ja, okay, jetzt kriegen wir jetzt dieses Ding hier durch, und aber Koalitionsverhandlungen, nee, das machen wir nicht. Wir gehen lieber die Chancen ein und lassen Koalitionsverhandlungen platzen, damit wir irgendwie Neuwahlen haben. Weil wenn wir dann nämlich an die Macht kommen, oder Parteien an die Macht kommen, oder mit Parteien an die Macht kommen, die uns sag ich jetzt mal näher stehen in unseren Gesinnungen, dann haben wir auf einmal dieses Hindernis der Schuldenbremse nicht mehr. Und was dann möglich wäre, das ist natürlich ein super Ding. Also von daher, das fände ich fast schon lustig. Natürlich tragikomisch, aber lustig.
Ja, was auch tragikomisch ist, ist eigentlich die Situation, dass wir, also um das jetzt mal wirklich ganz nüchtern zu sagen, wir haben in Deutschland ein Problem mit der Infrastruktur. Das ist spätestens seit diesem mysteriösen Brückeneinsturz letztes Jahr klar geworden, dass die Sache gar nicht so rosig ist, wie man vielleicht denkt. Und das ist auch eine Sache, die von vielen Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland sehr genau erfasst ist und die alle diese Größenordnung von 500 Milliarden auch stützen, dass das ungefähr die Lücke ist, die wir haben. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier machen müssen, ist, dass die CDU unter Führung von Frau Merkel diese Lücke hat entstehen lassen. Das ist das allererste und allerwichtigste, was wir sagen müssen, weil natürlich ist es so, dass die Investition in die Infrastruktur grundsätzlich eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist, weil wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist der Staat nichts anderes als ein Infrastrukturdienstleister. Das geht natürlich in diesem Staatsmandat von der philosophischen Komponente her über die reine physische Infrastruktur hinaus, geht da auch um Sachen wie Rechtsrahmen und den geografischen Rahmen und das alles. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, also die physische Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Infrastruktur, die ein Staat zu stellen hat, als eben Infrastrukturdienstleister. Und diese Infrastruktur wurde über diese 16 Jahre maßgeblich vernachlässigt. Und der Grund, warum das funktioniert, ist der, dass solche Infrastruktur, also physische Infrastruktur, einfach sozusagen über lange Zeit abgeschrieben wird. Das heißt, wenn man da eine Periode vernachlässigt, wird das nicht direkt auffallen. Das sind mehr so Schattenkosten, die dadurch entstehen. Also Dinge, die eigentlich Geld kosten werden, aber die man noch nicht so unbedingt sehen muss im Haushalt, die man noch irgendwo buchhalterisch sozusagen verstecken kann. Und das wurde unter der CDU-Führung eben unter Kanzlerin Merkel verschlafen, beziehungsweise auch ignoriert, weil man sich halt dort zeitlich hat leisten können. Und was ich persönlich das Allerschlimmste finde, ist, wenn man eine komplett ideologiegetriebene Politik betreibt. Und was wir bei der CDU gesehen haben nach der Finanzkrise, war eine ideologiebetriebene Politik, bei der es nur darauf anging, diese schwarze Null oder diese grüne Null oder was auch immer für eine Null man sich da aussucht, zu halten. Wo es nicht darum ging zu überlegen, hey, wir haben gerade eine Nullzinsphase, wir könnten alle unsere Staatsanleihen auffrischen und würden da zwar neue Schulden auf dem Papier machen, hätten aber die Möglichkeit, alte Schulden, die eine Zinslast haben, loszuwerden und müssten eben unsere Zinslast insgesamt dadurch senken. Das sind Dinge, die nicht passiert sind, weil man diesen ideologischen Kurs verfolgt hat. Und das ist eins der allergrößten Versäumnisse, die wir absolut der CDU auch in Verantwortung stellen müssen, weil das viele, viele Milliarden Euro sind, die das die deutsche Bevölkerung gekostet hat und das von der Größenordnung her sogar noch dämlicher war, als die Atomkraftwerke abzuschalten, was auch eine extrem dämliche Entscheidung war, weil, das müssen wir auch mal ganz klar sagen, wir hatten ja schon mal einen Atomkraftaktivisten im Podcast, aber Infrastruktur, und das möchte ich jetzt auch bitte als allgemeine Aussage stehen lassen, auch für die Frau Weidel, die ja bestehende, funktionierende Windkraftanlagen kaputt machen will. Infrastruktur, die man hat, die funktioniert, die sollte man als allerletztes Mittel erstmal kaputt machen. Ja, also wenn man was hat, was funktioniert und was läuft, dann ist eigentlich das kategorisch schon mal das allerletzte, was man irgendwie noch kaputt machen sollte, wenn man vorankommen will im Lande. Und das ist irgendwie ein Gedanke, der mir komplett fehlt bei unserer Politik, dass man da auch mal irgendwo ein bisschen pragmatisch wird und von diesen Ideologie-Geschichten wegkommt, weil man kann ja wollen, dass es keine neuen Windräder gibt. Das ist ja in Ordnung. Man kann auch wollen, dass es keine neuen Atomkraftwerke gibt. Alles in Ordnung. Aber das Bestehende dann absichtlich kaputt zu machen, das ist was mir gar nicht in den Kopf geht. Und da muss ich auch sagen, haben wir eigentlich völlig zu Recht gegen China verloren. Ja, wir regen uns immer auf in den Medien darüber, dass die Chinesen so viel CO2 produzieren. Aber was wir halt nicht sehen, ist, dass die Chinesen komplett pragmatisch an die Sache rangehen und sagen, wir brauchen eine Energiewende. Und eine Energiewende kostet vor allem eins, Energie. Und deswegen nutzen die jede Quelle von Energie, die sie haben. Und das Ergebnis ist, dass sie jetzt hier 2025 schon ihre 2030er Ziele für den Klimaschutz erreicht haben und uns wahrscheinlich sogar noch überholen werden, was die Nullproduktion von Treibhausgasen angeht. Und das ist halt einfach nur dem geschuldet, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, uns von unseren Ideologien zu trennen und pragmatisch zu handeln. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der ideologisch ist, ist, wenn man das offensichtlich Dämliche tut, bestehende Infrastruktur zu misshandeln, um irgendwelche politischen Ziele damit zu verfolgen. Das möchte ich hier mal ganz klar unterstreichen. Und wenn mir da jemand widerspricht, bitte auch gerne jetzt im Podcast bei euch oder auch in den Kommentaren. Da können wir uns gerne auf eine Debatte einlassen. Aber ich glaube nicht, dass es viele sinnvolle Argumente dagegen gibt. Das muss ich ehrlich sagen. Also mutwillige Zerstörung von funktionierender Infrastruktur, das muss man mir definitiv genau erklären, warum das eine gute Idee ist.
Es gibt zumindest ein gutes Argument, warum man, also es gibt kein gutes Argument, warum man Windkraftanlagen, die funktionieren, abbauen sollte. Es gibt zumindest theoretisch gute Argumente, warum man Atomkraftwerke abbauen sollte, weil sie halt als Risikofaktoren im Land stehen. Klar, kann man jetzt schwer entkräften. Es sind gute Anschlagsziele. Es sind theoretisch Gebäude, die ein viel, viel höheres Naturgefahrenrisiko aufweisen als andere. Natürlich sind sie auch so gebaut worden, dass das keine Rolle spielen sollte. Aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendetwas passiert, was dann zu einer Katastrophe führt. Und es gibt ja eben bestehende Endlagerprobleme. So. Also das sind Argumente, die man anführen kann. Aber dass man dann die Strukturen komplett zerstört, also sodass eine Inbetriebnahme nicht mehr möglich ist, sollten die bestehenden Probleme irgendwie geklärt sein, das lässt sich nicht argumentieren.
Ja, das ist ein blatanter Verlust von Optionalität.
Ja, also ich meine, es liegt für mich so ein bisschen wieder auf der Hand, dieses Problem der Budgetrestriktion. Also ich habe verschiedene Ziele und die mögen jetzt sein, dass wir eine gewisse Klimaneutralität erreichen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch keinen Nuklearstrom haben. Ja, und dieses Ziel, diese beiden Ziele passen einfach nicht in meine Budgetrestriktion aktuell hinein. Und ich habe so das Gefühl, dass die Politik und eine gewisse Wählerschaft das einfach nicht realisiert, dass es einfach eine Restriktion gibt und die muss eingehalten werden, denn die ist, wie du vorhin angesprochen hast, Tim, physikalische Natur. Ne? Also da kann ich beispielsweise so viel Geld drucken, wie ich möchte, ich kann so viele neue Schulden aufnehmen, wie ich möchte. Diese Mittel existieren einfach de facto nicht. Ja? Und das ist eben so ein Problem. Und wir hatten in unserer letzten Folge über Mittel und Räume von Transition gesprochen und nichts anderes sind eben beispielsweise diese Kraftwerke und deswegen, also ich halte dieses Verhalten und hier ist meine Definition von irrational angebracht, eben, dass ich die Ziele, die ich habe, nicht mit den Mitteln, die ich mir auswähle, erfüllen kann. Das ist für mich Irrationalität und genau das würde ich der Politik hier so zuschreiben. Ich wollte nochmal kurz auf was eingehen, was du vorhin angebracht hast, Tim, und zwar dass man sich damals hätte neu finanzieren können, ne, im Rahmen der günstigen Zinsen. Im Grunde natürlich wäre es besser gewesen, sich damals zu verschulden als jetzt, verstehe ich sofort. Meiner Meinung nach muss man allerdings darauf schauen, wie groß denn schon die Staatsquote Deutschlands insgesamt war, auch schon zu dieser Zeit. Ja, es ist halt nicht so, als hätten wir unfassbar wenig viele und das auch ganz am Anfang, was du gesagt hattest, ja, wir haben irgendwie diese Thematik mit Ausgaben und Einnahmenproblemen. Also für mich muss man auch schauen, okay, was ist das eigentlich, was ich ausgebe? Und wie gesagt, es gibt eine Budgetrestriktion, ich muss das halt irgendwie da reinpacken. Und jetzt muss ich halt irgendwie schauen, was ist mir wichtiger? Ist es beispielsweise die Infrastruktur oder andere politische Ziele, die ich irgendwie verfolge? Und da muss man halt gucken, wie ist das eben mit der Gesamtbevölkerung vereinbar, ja? Und deshalb lässt sich halt gerade eben, stellt sich das raus, dass die Infrastruktur, die doch eigentlich schätzungsweise von der größten Basis in der politischen Bevölkerung präferiert werden sollte, eben nicht durch die Politik präferiert wurde. Und das ist für mich halt eben so ein Ding, wo die Leute einfach viel zu sehr auf ihre eigenen politischen Ziele, was heißt eigene, aber auf partikuläre politische Ziele eingegangen sind und eben diese anderen Sachen vernachlässigt haben. Aber wie gesagt, ich kann nicht alles machen, ich muss mich entscheiden. Und für mich ist das natürlich auch ein klarer Punkt von Evidenz, wenn ich sage, okay, ich entscheide mich gegen beispielsweise solche Ausgaben in die Zukunft Deutschlands bezüglich Infrastruktur, um meine eigenen Ziele zu verfolgen. Für mich ist das eine klare Expression von Präferenzen und die ist für mich schon fast verdammend.
Also der Punkt, den du machst, ist absolut richtig. Worauf ich hinaus wollte, Entschuldigung, dass ich das nicht besser spezifiziert habe, ist nicht, dass man die Schuldenlast zu der Zeit insgesamt hätte erhöhen sollen, was man natürlich, da kann man auch nochmal explizit drüber reden, sondern der Punkt, den ich meine, ist, dass wir in den 90ern und in den 2000er Jahren langfristige Staatsanleihen geschrieben haben mit positivem Zins. Und was man hätte machen können, ist, diese Staatsanleihen mit neuen Schulden sofort zu tilgen, um dann Nullzins-Staatsanleihen für 30 Jahre, also von 2009 bis 2039 sozusagen, auszuschenken, um einfach die bestehende Schuldlast so zu restrukturieren, dass der Gesamtzins, den man bei gleicher Schuldenquote hat, fällt. Und das ist eine Entscheidung, die damals ignoriert wurde. Und Länder wie Italien zum Beispiel haben das gemacht und haben damit natürlich auf Nacken der EU ordentlich Geld gespart und der Deutsche war halt wieder der es irgendwie nicht gemacht hat, aus irgendeinem Grund auch immer. Ja, also da hätte man sich eine ordentliche Scheibe vom Kuchen abschneiden können und hat es nicht gemacht und das finde ich einfach absolut verschwenderisch, weil wir hatten ja in den 90ern und 2000ern durchaus Positivzinsphasen, deutliche Positivzinsphasen und natürlich, wenn wir in den 2000ern eine Staatsanleihe von 30 Jahren Laufzeit ausschreiben, ja, dann ist sie natürlich bis 2030 auch aktiv. Die müssen wir auch immer noch bezahlen. Ja. So, das ist einfach eine Entscheidung. Da glaube ich, sind wir an einem Punkt, dass es stochastisch dominant ist, definitiv diese Restrukturierung der Laufzeiten. Also das zu machen, das nicht zu machen, ist einfach komisch. Also das kann man jetzt sagen, dass das einfach zu schwierig ist im Finanzkontext, dass die Politiker da nicht durchchecken. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich Leute geben müsste, die CDU beraten, die innerhalb der jahrelangen Nullzinsphase da mal drauf kommen. Und soweit ich nicht, also hatten wir nicht sogar nach Covid auch noch mal eine Nullzinsphase. Also es gab ja genug Gelegenheit, das zu tun und nachzuholen. Und das wurde ja kategorisch vermasselt. Also das ist einfach schade. Und auch das mit den Atomkraftwerken, wie du gesagt hast, das ist sicherlich eine Präferenzgeschichte, wo man, ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte keine Atomkraft haben wegen Fukushima und wegen Tschernobyl und weil dieses Risiko immer besteht, auch wie Tom schon gesagt hat mit dem Anschlag, das sind physikalische Katastrophen, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn so ein Atomkraftwerk explodiert. Schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr und ich verstehe diese Meinung absolut. Ich teile die persönlich auch dahingehend, dass Atomkraft an sich ein unwirtschaftliches Projekt ist, weil es keine private Institution versichern kann. Und das sorgt dafür, dass die Kosten immer auf die Gesellschaft umgebürdet werden. Das heißt, die Gewinne werden privatisiert, die Kosten werden sozialisiert. Das sind grundsätzliche Strukturen, die ich nicht feiere. Aber was wir halt einsehen müssen, ist, dass wir diese Dinger schon hatten. Und wir haben auch schon jede Menge Atommüll rumliegen, den wir auf zigtausende Jahre noch lagern müssen. Und die Menge an Müll, die wir noch produziert hätten in der regulären Restlaufzeit dieser Atomkraftwerke, wäre im Verhältnis zu der Menge an Müll, die wir schon haben, nicht so riesig. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ein Problem, was eh schon besteht und was in unveränderter Größe auch bestehen bliebe, hätte man die nicht abgeschaltet. Und die direkte Konsequenz ist einfach, dass wir den höchsten Strompreis der Welt haben, was ich persönlich ziemlich kacke finde, weil ich bin ein absoluter Gegner davon, Dinge teuer zu machen, die die Allgemeinheit zwingend braucht. Und deswegen bin ich auch kein Freund von einer hohen Mehrwertsteuer, weil das sind genauso wie hohe Stromkosten logischerweise Dinge, die die ärmeren Leute immer viel stärker belasten als die reicheren. Also eine Mehrwertsteuer von 20% auf Brot betrifft einen armen Menschen zigtausende Male intensiver als einen reichen Menschen. Und das ist ein Umstand, den wir uns ganz klar bewusst machen müssen und den wir auch im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Zeit immer ernster nehmen werden müssen, weil wenn die Armut in unserem Land, und ich sage explizit Armut, nicht Ungleichheit, weil Ungleichheit bezieht sich ja nur darauf, dass manche reicher sind als andere, das wird immer so sein. Und dass manche Leute reich sind, ist auch gar nicht das Problem, sondern dass viel zu viele Leute arm sind. Weil die armen Leute, die werden natürlich immer weiter an den Abgrund rutschen und entsprechende Frustrationen werden sich bilden. Und das sorgt natürlich dafür, dass man sich politisch auch in extremere Positionen begibt. Und das sind Dinge, die dann, wenn die Frustration lang anhält, mit zunehmender Gewaltbereitschaft keine gute Mischung darstellen. Und eigentlich wollen wir ja alle irgendwie eine Gesellschaft haben, und ich denke, das gilt auch für die Superreichen in diesem Lande, wir wollen ja eigentlich alle eine Gesellschaft haben, die einigermaßen funktioniert. Also auf so richtige, so arabischer Frühling-Geschichten hat eigentlich keiner Bock, soweit ich das weiß. Und kann ich mir auch gut vorstellen, warum das so ist. Und das sind Dinge, wo wir, denke ich, jetzt mal als Gesellschaft langsam wirklich ernsthaft drüber nachdenken müssen.
Kleine Side-Note von mir, da gab es ein ganz witziges Wahlplakat von den Linken. Da stand drauf, wird dein Einkauf teurer, freut sich der Konzern, und im Endeffekt ist das die verpassteste Chance, die ich jemals auf dem Wahlplakat gesehen habe. Weil im Endeffekt hätte sich auch noch gereimt, wird dein Einkauf teurer, steigt die Mehrwertsteuer. Und es ist ein Top-Wahlplakat gewesen. Und die Konzernscheiße, die reimt sich noch nicht mal. Das ist einfach ein mieses Wahlplakat.
Das wäre wahrscheinlich nichts, was die Linke gedruckt hätte, aber ja, ich sehe auf jeden Fall das. Und Wahlplakate, die reimen, sind auch einfach lustig. Ja, das ist wirklich so.
Das ist definitiv richtig und wichtig.
Ich wollte nochmal mit euch über den Punkt sprechen, der ein bisschen allgemeiner ist. Ich habe es vorhin schon angedroht. Und zwar die Art und Weise, wie sich eben solche grundlegenden Regelwerke wie das Grundgesetz, was ja eben die Verfassung Deutschlands darstellt. Ich meine, da gibt es so ein paar Streitigkeiten, ob das jetzt wirklich die richtige Verfassung ist. Und es gibt ja diesen einen Artikel, dass sich Deutschland nach Vereinigung doch eigentlich nochmal eine richtige Verfassung geben sollte, darf, je nachdem, wie man das sieht. Das hat nicht eben, weil das Grundgesetz, so wie ich das in meinen Recherchen ausgefunden hatte, sich ja eigentlich mehr auf einer Art provisorischen Basis begründet hatte. Und so einfach nochmal, um das zu rekapitulieren, also man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine im Bundesrat, und dann kann ich eben eine Änderung zu gewissen Paragraphen im Grundgesetz, na, es gibt ja diese grundlegenden Menschenwürde etc. angehen, die sich eben nicht durch gewisse Mehrheiten eben so ändern lassen. Aber ich glaube, da ist schon einiges an Spielraum, und da wurde auch schon einiges dann eben umgesetzt. Also ich meine, man sieht, es war 2009, als das Ganze jetzt geändert wurde, das ist halt nicht ultra lange her, und dann hatte ich mich im Vergleich dessen einfach nochmal mit anderen konstitutionellen Demokratien beschäftigt. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Verfechter von Konstitutionen, von Verfassungen, und die sind natürlich allerdings nur wirklich hilfreich, wenn sie eine gewisse Art Qualitäten und Charakteristika haben. Ne? Also beispielsweise hatte ich letztens einen Podcast gehört, Indien hat an sich eine Verfassung, aber die ist einfach sehr, sehr einfach zu ändern, nennen wir es einfach mal so. Und deswegen gab es auch schon zig hunderte Änderungen der Verfassung in Indien. Also es ist im Prinzip, ja, bringt es überhaupt nichts, hier so ein Dokument zu haben. Beispielsweise in den USA ist es ja so, dass ich, wenn ich die Verfassung ändern möchte, also die Constitution, dann brauche ich eine Supermajorität, also eine Zweidrittelmehrheit im House-Senate, ich kann es leider gar nicht sagen, und dann aber nochmal eine Dreiviertelmehrheit der Bundesstaaten jeweils. Und das natürlich macht es sehr, sehr schwierig, überhaupt da irgendwas zu ändern. Also das letzte Mal war, glaube ich, irgendwie 1972, als das Wahlalter heruntergesetzt wurde. Also ist das mindeste Alter, was man haben musste, um wählen zu dürfen. Und dann gibt es noch andere Systeme, wie beispielsweise in der Schweiz, wo man auch eben, ich glaube, 2 Supermajoritäten braucht, also sozusagen auf föderaler Ebene und auch auf Bundesstaatenebene und dann zusätzlich nochmal eine Majorität, eine Mehrheit, eine einfache, glaube ich, in einem Referendum. Ja? Und das finde ich sehr, sehr interessant, was es hier für verschiedene Systeme gibt. Und wie die es einfacher und schwieriger machen, eben so eine Verfassung, die ja eigentlich wie so eine Art, ja, ich bin so ein bisschen informatisch geprägt und die eigentlich eine Art Regelwerk über Regelwerke darstellt. Das ist so eine Art Handbuch, mit dem ich festlegen kann, okay, wie werden denn die Regeln eigentlich tatsächlich geschrieben? Ja, also ich habe nämlich das Problem, wenn ich mich auf irgendwelche Regeln einigen möchte, muss ich irgendwie meine Rechtfertigung jetzt halt bringen, wieso ich gewisse Regeln jetzt wirklich jetzt so umsetze, sage ich jetzt halt mal beispielsweise im Handelsregister, im Handelsrechtsbuch und all solche Sachen. Wenn ich da irgendwie jetzt halt keinen Grundbaustein habe, dann habe ich dieses Turtles all the way down Problem. Ja, ich muss mich dann, ich habe einen unendlichen Regress nach unten und ich kann mich das irgendwo nie fassen. Und deswegen gibt es, sag ich jetzt mal, Konstitution, Verfassung, die eben sagen, okay, das ist der Grundstein, auf dem kannst du dich drauf verfassen und anhand derer kannst du das auch dann begründen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wo es mir eigentlich darum geht, ist eben, dass es in Deutschland doch eigentlich recht einfach ist, eben diese Verfassung zu ändern und das allerdings wir haben jetzt schon gesagt, es gibt gewisse Proportionen, die ausgeschlossen werden, aber beispielsweise so eine Schuldengrenze, ja, halte ich jetzt halt für nicht unwichtig. Und was jetzt halt mit einer nur in Anführungszeichen 2/3 Mehrheit jetzt durchgesetzt werden kann, finde ich schon wirklich beeindruckend und fast schon fürchterlich. Und mich würde einfach mal eure Meinung interessieren, ob euch das genauso geht, ob es da irgendwie eine größere Hürde geben sollte. Wir hatten damals ja schon mal eine Folge zu James Buchanan gemacht, der natürlich ein sehr, sehr großer Konstitutionalist ist. Also von daher, falls ihr auch da mal ein bisschen Hintergrund haben wolltet, aber bitte eure Reaktion.
Ja, also wir hatten ja in einer, ich glaube, es war letzte oder vorletzte Folge, da hatten wir auch schon mal über den demokratischen Organisationsprozess gesprochen und da hatte ich ja auch schon meine Meinung dazu gesagt, und zwar, dass ich ihn für den insgesamt effizientesten halte, einfach weil der eine sehr starke evolutive Komponente hat. Und wir sehen das ja auch, dass sich das weltweit eben scheinbar auch immer stärker durchsetzt, dass es eben demokratisiertere Bewegungen und Staaten auch gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass die konstitutionelle Demokratie die wahrscheinlich beste Staatsform ist, die wir jemals entwickeln werden können. Also dass wir da tatsächlich in Deutschland zum Beispiel diesen Punkt der gesellschaftlichen Entwicklung schon an die Spitze getrieben haben. Ganz einfach deshalb, weil die Verfassung sozusagen, das habe ich von dir gelernt, Simon, die Schranken, der Demokratie die Schranken weist. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil natürlich nicht die 51% Mehrheit die 49% Minderheit unterdrücken soll. Und es gibt einfach ein paar grundlegende Dinge, die offensichtlich so bestehen müssen, damit man als Gesellschaft in guter Weise zusammenleben kann. Und das ist natürlich in erster Linie sowas wie die Menschenrechte und sowas wie, dass im demokratischen Prozess keine Dinge aufkommen können, die den demokratischen Prozess an sich abschaffen wollen. Also es darf ja keine Partei als Partei an der Bundestagswahl antreten, wenn sie sagt, unser Ziel ist es, die Monarchie wieder einzuführen. Das kann jetzt aus Sicht der Präferenzen natürlich durchaus legitim sein, dass jemand so denkt, aber das darf eben nicht Bestandteil des demokratischen Prozesses sein. Und das sind Dinge, die schafft die deutsche Verfassung natürlich, aber ich glaube insgesamt ist die deutsche Verfassung oder besser gesagt das Grundgesetz schon zu schlapp und zu schwach. Und das ist der Grund, warum wir so viel Scheiße überhaupt haben, die wir hier wegfegen müssen, weil einfach die, wie du es schon gesagt hast, Simon, die Änderungen mit dieser 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, das ist einfach schlaff und langweilig und schlecht. Und das vielleicht auch als Trivia-Punkt. Also, was die Vereinigten Staaten mit dieser Bundesstaatsmehrheit machen, haben sie von der Schweizer Verfassung kopiert. Die haben sowieso die Amerikaner sehr viel von der Schweizer Verfassung kopiert. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sie da kopiert haben, weil sie verstanden haben, dass es in einem föderalen System immer so sein wird, dass das geografische Gebiet, das in diese verschiedenen Staaten aufgeteilt ist, nicht zwingend zusammenhängt mit den demografischen Entwicklungen, wie sie langfristig stattfinden. Und es ist zwingenderweise eigentlich schon fast logisch, dass Leute, die in Kalifornien in Großstädten leben, grundsätzlich anders denken als Leute, die in Utah auf dem Land leben. Und der Grund, warum diese Staaten in absoluter Zahl dann gewertet werden und nicht nach Einwohnern gewichtet, ist genau der, dass man eben die Präferenzen auch auf eine Stabilitätsebene der geografischen Stückelung runterbricht. Und das ist eben was die Amis sich von der Schweiz abgeguckt haben, weil in der Schweiz ist es ja auch so, dass die Kantone krass unterschiedlich sind in ihrer Bevölkerungszahl und natürlich auch in ihrer Urbanität. Also Kanton Zürich zum Beispiel ist halt eine große Stadt. So, klar gibt's noch ein ländliches Umfeld, aber im Endeffekt ist es eine Großstadt. Und dann gibt's auch andere Kantone wie irgendwie Uri oder Nidwalden. Das haben wahrscheinlich die meisten hier noch nie gehört. Und das ist auch genau so, dass du halt da richtig so ländlich bist und wenig Leute hast, wenig Bevölkerungsdichte und dass die direktdemokratische Abstimmung noch per Handzeichen auf dem Marktplatz machen und solche Sachen, weil es wenig Leute sind und es einfach geht. Und die haben natürlich dann überproportionale starke Stimmrechte, wenn es um solche verfassungsrechtlichen Änderungen geht, weil eine Zweidrittelmehrheit bedeutet ja, dass jedes Kanton oder jeder Bundesstaat in den USA gleichgewichtet ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Stabilitätsmechanismus, weil das dafür sorgt, dass man auch diese urkonservativen, ich unterstelle denen das mal, dass die das sind, ja, überproportional, dass man auch die urkonservativen Leute davon überzeugen muss, dass das eine brillante Idee ist. Und das haben wir ja in der Geschichte der Staaten öfter schon erlebt und auch in der Schweiz, dass es durchaus möglich ist, einen gesellschaftlichen Konsens zu finden und sinnvolle Änderungen an der Verfassung durchzuführen, so wie Simon das schon gesagt hat, 72 die Wahlrechtsänderung, was das Lebensalter angeht, mit dem man wahlberechtigt ist. Ich meine, das ist ja obvious, wenn man das volljährige Alter festlegt, dass das dann langfristig auch mit dem Wahlrechtsalter übereinstimmen muss, weil das einfach nur eine logische Geschichte. Also wenn wir als Gesellschaft sagen, man ist eben volljährig mit 18, dann muss man mit 18 auch alle Dinge machen können, die einen volljährigen Staatsbürger in der Hinsicht betreffen. Und ich meine, man kann ja drüber streiten, wann ein Mensch wirklich volljährig ist. Also das mittelalterliche Recht hat immer den 25. Geburtstag vorgesehen. Witzigerweise im Mittelalter so spät, die meisten Leute sind gar nicht so alt geworden. Aber das sei mal dahingestellt. Dann versicherungsrechtlich ist auch 25 heute noch das Volljährigkeitsalter. Dann gibt's Glücksspiel und Casinos, bei denen es fast weltweit auch 21 ist, das Volljährigkeitsalter. Also ab 21 darf man erst das Casino betreten. Das ist übrigens auch in Deutschland so. Also selbst wenn du 18 bist und volljährig und wahlberechtigt bist, darfst du das Casino nicht betreten. Und das sind so Dinge, die eigentlich in einer Verfassung dann auch logischerweise zusammenhängen. Also Casino und Versicherung sind jetzt wieder andere Sachen, weil das sind private Betreiber, die können ja machen, was sie wollen. Aber ich meine, der öffentliche Rahmen im Sinne der Geschäftstauglichkeit und des Wahlrechts, das sind ja eigentlich mehr oder weniger die gleichen Dinge. Also jemand, der geschäftstauglich ist, muss auch wählen können und jemand, der wählt, muss logischerweise auch geschäftstauglich sein, sonst macht es ja alles keinen Sinn. So viel zu dem Rant dazu. Also ist natürlich beschämend, dass es in Deutschland da keine Volksabstimmung gibt, weil ich glaube, wie die Schweizer das machen, ist eigentlich perfekt. Also man hat erstmal die gewählten Repräsentanten und die müssen unter sich eine Zweidrittelmehrheit ausmachen. Das ist an sich schon mal relativ schwierig, aber das kann natürlich durchaus passen. Das geht schnell, das sind ja nicht so viele Leute. Und dann hat man auf der anderen Seite noch die Kantone, in Deutschland wären es eben die Bundesländer, wo dann die Einzelnen auch nochmal stimmen können. Und ich meine, das in Deutschland ist jetzt die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind natürlich anders, weil es nicht so viele gibt, oder? Ich meine, in der Schweiz hast du 31 Kantone, in Staaten sind es 50. In Deutschland sind es ja nur, jetzt kommt wieder, ich kenne es von allen Ländern der Welt aus, von Deutschland. Ich schätze mal so 15, 16 rum.
Ja, 16.
Genau. Da kann man ja dann überlegen, dass man vielleicht den ganz Kleinen dann eine Stimme gibt und den anderen irgendwie zwei, damit sich das ein bisschen ausgleicht. weil es halt insgesamt in der Zahl nicht so viele sind, oder? Dann ist diese Überproportionalität ein bisschen zu krass vielleicht. Aber das sind Dinge, die kann man eigentlich relativ einfach also sich herleiten und mit simplen Heuristiken lösen. Und die Tatsache, dass es halt keine Volksabstimmung gibt, ist natürlich abstrus, weil die Volksabstimmung letztendlich dann als letzte Hürde nochmal zeigt, okay, wenn alle gewählten Repräsentanten sowohl auf Kantons- oder auch auf Bundesebene dem so zustimmen, ist das wirklich immer noch der Volkswille? Fragezeichen. Und dann kommt die Volksabstimmung und dann sieht man, okay, wie ist die aktuelle Meinung? Weil natürlich, das muss man auch verstehen, wenn solche Themen aufgeworfen werden, entsteht ja der Diskurs in der Bevölkerung und im Diskurs gibt es ja auch neue Erkenntnisse, die zutage kommen. Also die Meinung entwickelt sich ja hoffentlich in einer Gesellschaft dann auch entweder dafür oder dagegen im Zuge des Diskurses, der ja dann stattfindet. Und eine Volksabstimmung ist ja notwendigerweise aufgrund des massiven Aufwands deutlich später als so eine Bundestagssitzung oder in der Schweiz Nationalversammlungssitzung, weil das natürlich einfach viel mehr Leute sind, die damit zusammenhängen. Und in Deutschland geht es ja eh nicht wegen Papiermangel und so. Und das ist dann nochmal so ein Stabilitätsding, weil, was wir noch nicht gesagt haben, was natürlich auch dazu gehört, es braucht nicht nur diese Mehrheit, sondern auch einen gewissen Grad der Wahlbeteiligung. Das ist auch nochmal wichtig. Also eine Abstimmung, bei der dann nur 20% der Leute hingehen, ist dann automatisch ungültig. Und genauso sollte es ja auch sein, weil das zeigt ja dann, okay, scheinbar interessiert es nicht genug Menschen, dann ist es nicht wichtig genug, warum sollte man es dann in der Verfassung ändern? Und das sind alles so Stabilitätsmechanismen, die wir hier nicht haben. Und wo ich jetzt sage tatsächlich, das ist eigentlich gut, dass wir das jetzt erleben, dass der Bundestag das so durchknüppeln kann innerhalb von, ja, was ist das jetzt insgesamt, 10 Tage oder so, was das war. Weil es ist ja letztendlich auch unsere Aufgabe in unserer Generation, diesen Paragraphen des Grundgesetzes zu erfüllen, dass wir dem Deutschland eine richtige, anständige Verfassung dann nochmal geben. Und das ist ja unsere Aufgabe in unserer Generation, diese Verantwortung auch zu übernehmen, weil das Grundgesetz sieht es ja nicht grundlos so vor, dass es temporär ist und abgelöst werden will. Und da müssen wir natürlich im Laufe unseres Lebens dann, vielleicht auch erst in der nächsten Generation, aber kann ja auch sein, dass es unsere schon ist, dafür sorgen, dass dieser Paragraph auch eingehalten wird und entsprechend eine würdige, tatsächliche Verfassung geschrieben wird.
Gut, das ist jetzt ein kontroverser Take. Also es ist sehr strittig, ob das so gemeint ist. Weil es kann ja auch sein, dass es halt die Option gibt, nach der Wiedervereinigung sich nochmal eine eigene Verfassung zu geben. Was Sinn macht, wenn man eben diese Wiedervereinigung im Hinterkopf hat, wenn man denn die Verfassung aufsetzt, dass man sagt, okay, wenn jetzt nochmal die Hälfte dazukommt, vielleicht möchten die auch nochmal mitreden. Und ich glaube, das ist eigentlich damit gemeint gewesen, dass man dann die Wiedervereinigung dadurch halt bestärken kann, dass sich dann ein geeintes Deutschland eine eigene Verfassung gibt. Den Zeitpunkt, den hat man jetzt ein bisschen verpasst, würde ich mal behaupten. Das ist irgendwie, das wäre jetzt so ein bisschen spät. Die Leute fangen schon wieder an zu sterben, die an der Wiedervereinigung gewirkt haben. Und fraglich. Also das kann auch so sein, dass die einfach bestehen bleibt, so wie sie ist. Was ich wichtig finde, ist wirklich diese Schwäche hervorzuheben dessen, was nötig ist, um hier eine Änderung vorzunehmen, weil natürlich so ein Konzept, was eine weitere Abstimmungsebene vorsieht, immer nochmal ein direkter Antwortmechanismus auch ist auf solche wilden Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Und diesen direkten Antwortmechanismus aus der Bevölkerung oder zumindest aus Vertretern der Bevölkerung heraus, den gibt es ja in der Form sonst nicht. Der wäre ja jetzt erst dann wieder in Kraft, wenn die Legislaturperiode rum ist, also erst in 4 Jahren wieder. In 4 Jahren kann man durch ein erneutes Wahlergebnis sozusagen die Retourkutsche für das jetzige Verhalten von Friedrich Merz geben, vor Antritt seiner Legislaturperiode. Also bis das der Fall ist, dann ist das doch schon wieder aus den Köpfen raus. Also wer steht denn in 4 Jahren an der Wahlurne und erinnert sich daran, was jetzt passiert ist? Also außer die Auswirkungen sind so katastrophal, dass das jetzt 4 Jahre lang alles im Bach runtergeht. Das wäre natürlich dann ganz, ganz großes Pech. Aber ansonsten sehe ich so, dass man da jetzt in Deutschland sonst nur tatenlos zuschauen kann dabei, was abläuft. Und man hat als ja, Demokrat, also Bürger dieser Demokratie nicht mehr die Option, da jetzt nochmal eine Antwort drauf zu geben und sagen so, hey, Moment mal, das war irgendwie anders ausgemacht, die Wahlversprechen haben das nicht so vorgesehen und jetzt machst du hier so eine Scheiße. Ich würde da gerne nochmal intervenieren jetzt. Also die Option besteht einfach nicht. Das kann sein, dass bei irgendwelchen Landtagswahlen dann die Wahlergebnisse sich ändern, aber die sind erstmal irrelevant für die Regierung.
Ja, die könnten dann irgendwann irgendwie über den Bundesrat dann, sage ich mal, eine Auswirkung spielen, aber ja, verstehe ich vollkommen. Aber ich finde es interessant, dass wir hier laufen. Interessant zwar eigentlich schon zu erwarten, sind wir mal ehrlich, dass wir auf einer ähnlichen Ebene sind, aber ich meine, das ist ja auch einfach ein grundlegendes Problem, was wir beobachten, ne? Tim, du hast vorhin gesagt, es geht eben darum, dass ich hier Minderheitenschutz betreibe durch Verfassung. Ja, ich möchte nicht die Diktatur der Mehrheit haben.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Also wir sind ja hier tatsächlich im Minderheitenschutz. Ja, das ist ja so ein eigentlich verpönter linksgrüner Punkt, so Minderheiten. Aber wir sind ja eigentlich diejenigen, die hier wirklich Minderheitenschutz betreiben.
Ja genau. Und klar, jetzt kann man immer sagen, hey, wir haben jetzt hier irgendwie die gewissen Paragraphen, die können nicht geändert werden, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber nichtsdestotrotz sehe ich schon jetzt halt auch im Rahmen der Aktivitäten des Verfassungsgerichts die jeweiligen Auslegungen und Freiheiten, die in der Ausgestaltung des Grundgesetzes möglich sind, ja, auch beispielsweise die Einschränkungen, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, der Meinungsfreiheit, die ja dann auch irgendwo dann im selben Dokument wie die Meinungsfreiheit selbst dann niedergelegt sind, mit drin sind, das halte ich schon für fragwürdig, ne? Und ich glaube, da gibt es dann eben, also ich glaube, die Hürde sollte viel, viel höher sein. Ne? Also wie gesagt, ob das jetzt die Supermajorität ist, wie in den USA, wo du wirklich 3/4 der Bundesstaaten bei Anzahl brauchst, was ja schon riesig ist. Also da muss ich wirklich was haben, wo die Leute alle sagen, hey, mit ja, wirklich großer Mehrheit sagen, hey, das ist genau so ein Ding, das muss umgesetzt werden. Oder ob ich dann so eine Art Dreiheitsmodell habe, wo ich wie in der Schweiz, wie du es gerade dargestellt hattest, sehr, sehr bildlich, finde ich beides möglich. Also für mich ist da einfach das viel zu, wie du vorhin gesagt hast, das ist einfach ein Pushover, das lässt sich viel zu einfach ändern und dafür, dass es eigentlich was Grundlegendes ist, ne, auf dem eigentlich, wenn man das so möchte, die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands basiert. Also wenn das wirklich das fundamentale Dokument ist, dann sehe ich wirklich den Kritikpunkt oder den Angstpunkt, den viele Leute aktuell haben, dass die Demokratie gefährdet ist. Aber meiner Meinung nach kommt die Gefährdung von der anderen Seite.
Ja, um parteipolitisch da nochmal drauf einzugehen. Also ist ja eigentlich abstrus, dass die AfD die einzige Partei war, die sich für mehr Volksabstimmungen eingesetzt hat. Und ich meine, wenn man eine Volksabstimmung im deutschen Gesetz irgendwie weiter verankern will, dann ist ja logischerweise die Verfassungsänderung schon mal der erste Punkt, wo man ansetzen muss. Also das ist ja die grundsätzlichste aller Abstimmungsfragen, die da existieren muss. Und dann auf der anderen Seite, was wir jetzt ja auch sehen, ich meine, die Grünen haben ja sehr, sehr viele Sitze verloren. Also die werden morgen noch viele, viele Stimmen haben, beim nächste Woche dann nicht mehr. Und die Grünen sind es aber trotzdem, die ja jetzt, nachdem sie in der Ampel 4 Jahre lang blockiert wurden, hauptsächlich ja von Friedrich Merz, dass sie alle ihre Klimaziele nicht durchsetzen konnten, die es jetzt geschafft haben, Tom hat uns das ja mit dem Anrufbeantworter schon erklärt, mehr in den letzten irgendwie ja, 2-3 Tagen zu erreichen, als sie in der gesamten Regierungsperiode erreicht haben. Und das auch noch, obwohl sie mittlerweile im Prinzip abgewählt sind. Und das ist ja wirklich einfach nur noch komisch. Also da kann man gar nicht mehr richtig drüber lachen, so komisch ist das schon, weil das ist schon, also das ist schon echt absurd auch. Und da möchte ich auch nochmal an das Video, Simon hat es schon angesprochen, von Professor Rieck verweisen, was wir euch gerne auch verlinken werden. Ihr könnt es auch einfach auf dem Kanal, ich meine, Professor Rieck, neuestes Video, muss man sich eh eigentlich abonnieren. Also wenn ihr das nicht gemacht habt, weiß ich nicht, was mit euch los ist. Jedenfalls Er hat das echt gut dargestellt, zu sagen, wie sich Friedrich Merz jetzt in ein Loch manövriert hat, in dem es im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Und der Grund, warum er sich so manövriert hat, ist natürlich, weil er seinen Kanzlerfetisch befriedigen muss. Und deswegen der Preis ja auch egal ist, wie das halt so ist. Ja. Und was im Prinzip passieren wird, ist eins von zwei Sachen. Die erste Alternative ist, dass die SPD einfach extrem dominant in den Koalitionsverhandlungen auftreten kann und auch im Prinzip einfach ihre linke Politik jetzt unter dem Kanzler Merz komplett durchziehen kann. Und das muss man Lars Klingbeil ja lassen. Das hat er eigentlich schon geschafft. So, also da geht eigentlich fast gar nichts mehr schief. Bei den Koalitionsverhandlungen wird er auch noch mal einiges rausholen können, wenn sie jetzt dann dieses Paket durchbringen. Und die zweite Alternative, die die SPD hat, die sie natürlich nicht ziehen werden, weil sie dafür nicht den Schneid haben, ist, dass sie sagen, hey, wir machen gar keine Koalition mehr, sondern Neuwahlen. Aber natürlich das Problem, was die SPD da hat, ist, dass sie da insgesamt deswegen jetzt nicht ein prozentual besseres Ergebnis erwarten kann. Und das Risiko, was die SPDler dann eingehen würden in der Neuwahl, ist halt, dass CDU und SPD dann gerade so nicht mehr genug Sitze haben, um die große Koalition, eigentlich ist es ja nicht mehr eine GroKo, sondern eine, ja, keine Ahnung, einfach Schwarz-Rot, um Schwarz-Rot zu regieren. Und ich glaube, wenn sie da sich jetzt noch reinmanövrieren, dass sie am Ende von den 316 Sitzen, die sie bräuchten, nur noch irgendwie 310 haben und dann angewiesen sind auf die Grünen, dann haben sie keinen Spaß mehr, glaube ich, weil die Grünen haben dann so viel Einfluss mit den drei Sitzen, die sie noch haben, dass sie im Prinzip die CDU dann komplett gegen die Wand fahren können. Und dann werden wir halt sehen, in 4 Jahren, muss man ja fairerweise dazu sagen, also CDU-Wähler gibt es ja in Deutschland richtig viele, aber wenn man es nach Alterskohorten sortiert, sieht man ja, dass das überproportional die älteren Mitbürger sind. Ja, seid gegrüßt, ältere Mitbürger. Ja. Das Gute an älteren Mitbürgern ist ja, dass sie absolut krass überproportional wegsterben. Und da kann man sich auch drauf verlassen. Und kleiner Spaß am Rande natürlich, ne? Wir sind ja sympathisch eigentlich. Aber da kann man sich eben drauf verlassen, dass die CDU langfristig da sehr, sehr viel Wählerstimmen verlieren wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Linke und die AfD relativ betrachtet extrem zulegen, was ja bei den jungen Menschen ohnehin schon die zwei stärksten Parteien sind. Also die Linke war auf Platz 1 und die AfD auf Platz 2. Und ich denke, es zeigt schon, wo die neuen politischen Richtungen und auch Zerstreuungen oder wie nennt man das, Spaltungen sich hinbewegen. Weil gut, die alten Leute, die wählen halt das, was sie seit 40 Jahren wählen. Da wird nicht mehr groß drüber nachgedacht. Ich meine, die wurden ja auch von der SPD und der CDU, müsste man meinen, eigentlich von Schröder und Merkel schon oft genug enttäuscht. Aber scheinbar nicht. Vielleicht ist das einfach eine besondere Leidensfähigkeit, die man denen da anrechnen muss. Aber wie gesagt, also vor allem die Kohorte 70 plus, die ja den absolut größten Teil der CDU-Wähler ausmacht, kann man schon realistisch davon ausgehen, dass die überproportional wegsterben bis zur nächsten Bundestagswahl. Also das klingt erstmal lustig und drastisch, aber es ist ja auch eine physiologische Realität.
Hm. Ja, also ich finde, es gibt hier einfach so viele Spannungsfelder, die, ja, ich will jetzt nicht sagen unnötig aufgeworfen werden, aber die, wenn man das jetzt irgendwie eine Synthese hier draus ziehen würde, doch jetzt mehr oder weniger zumindest simpel, ich will nicht sagen, dass einfach ist, aber simpel gelöst werden können. Und das vielleicht auch ein Schlusswort meiner Seite, auch zu sagen, ich glaube, wenn wir eine viel, viel stärkere Verfassung hätten, die beispielsweise auch einfach durchgreifen könnte, aber auch sehr, sehr schwierig ist zu ändern, dann wären viele der politischen Punkte überhaupt aus dem Spiel raus. Ja? Also dann, egal ob ich Einschränkungen von rechts oder von links, egal von wo, kommen sehen würde, die einfach aus einem theoretischen einfach faktisch nicht möglich sind, weil es durch die Verfassung ausgeschlossen ist, dann gibt es wahrscheinlich auch, meiner Meinung nach, das ist meine Vorhersage, würde es aber auch viel mehr, viel, viel, viel weniger Probleme und Dissens im politischen Feld geben, weil es einfach sagen würde, okay, ihr könnt gerne drüber sprechen und alles, aber es wird aber nicht passieren. Naja, und dementsprechend wird auch Politik einen ganz anderen Charakter einnehmen. Ja, weil ich muss mich beispielsweise dann auf Sachen beschränken, die die, sage ich jetzt mal, eine viel, viel größere Mehrheit ansprechen, außer jetzt halt meine Wählerschaft. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das, was wir, wenn wir jetzt halt in einem demokratischen Sinne sprechen, doch eigentlich wollen. Ja, also ich weiß nicht, ob man so extrem werden möchte, wie damals Friedrich Hayek das gesagt hat, dass eigentlich nur Sachen umgesetzt werden dürften, die eine hundertprozentige Zustimmung haben. Ja? Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil es gibt immer noch ein paar Trolls so und ja. das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich glaube, wenn man so daran geht, ja, also vieles von dem, was wir heute, glaube ich, sehen, diese Spaltung, liegt einfach daran, dass wenn ich es schaffe, und das ist halt kein neuer Punkt, den wir jetzt halt aufrufen, den haben wir auch schon zig Male schon gebracht, ja, wenn die potenziellen Gewinne, die ich aus einer politischen Mehrheit, einer politischen Macht ziehen kann, wenn die einfach sehr, sehr groß sind, natürlich werde ich alles daran setzen, dass ich das bekomme. Und dementsprechend sind die jeweiligen Stakes, ja, die sage ich mal, die Gewinne und Verluste, die daran in einem politischen Prozess drin liegen, sind ja auch viel, viel höher. Und dann ist es natürlich klar, dass es zu extrem großen Spannungen auch in der Bevölkerung kommt, wenn es dann darum geht, was kriege ich denn aus der Politik, was kann ich denn überhaupt machen? Und wie gesagt, meiner Meinung nach würde sich vieles davon lösen lassen. Und wir haben es vorhin angesprochen, das beste Beispiel Schweiz, ja, so. Da gibt es Wahlen so und alles Mögliche. Die sind auch so politisch, aber ich habe das Gefühl, dass das alles viel, viel weniger politisiert ist. Also wenn ich drüben bin, klar, Politik ist ein Riesenthema, weil die halt eben direkte Demokratie haben. Von daher musst du dich irgendwie auf einem gewissen Maße damit beschäftigen. Aber die Stakes sind halt einfach nicht so high, nicht so hoch. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das, was ich haben möchte. Ja? Und dann brauche ich auch kein Gerrymandering drüben, wie drüben in den USA oder sowas. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, wie kann ich es einfach verringern, dass beispielsweise der Verlierer, sagen wir so, in politischen Rahmen einfach nicht ganz so viel verliert, wie es aktuell ist. Und ich bin der Meinung, dass wir hier einige an potenziellen Lösungen vorgeschlagen haben, wie man das zumindest angehen kann. Natürlich gibt es da noch die eine oder andere Blockade, aber ich glaube, das ist nicht unlösbar. Natürlich hat keine der aktuellen Parteien und irgendwie den Anreiz, das zu ändern, weil würden sie ihre eigene Macht beschränken. Außer tatsächlich lustigerweise die AfD, wenn sie direkt demokratische Wege zumindest mal einführen möchte. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, so mein Schlusswort. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas?
Absolut, ja. Also ich glaube, der wichtigste Punkt, den wir im deutschen Grundgesetz stehen haben, der aber dort viel zu abstrakt formuliert ist, ist das Prinzip der Subsidiarität. Also wir sind ein Föderalstaat und damit ist es eigentlich schon gegessen im Grundgesetz, was das alles bedeutet. Und das ist das wichtigste Prinzip, was man in den wichtigsten Feldern, die es gibt in einem Staat, eigentlich auch in der Verfassung konkret spezifizieren müsste. Und die Sachen, die da auf jeden Fall dazugehören, ist als erstes und allerwichtigstes gar nicht der politische Kreislauf, sondern der Geldfluss, wie der Geldfluss im Staat organisiert wird. Und was wir momentan in Deutschland haben, ist, dass Geld immer erstmal zentral irgendwo gesammelt wird und von da dann wieder an Bittsteller verteilt wird. Und das ist genau der Prozess, den wir nicht haben sollten. Also es sollte nicht so sein, dass die Gelder erst irgendwo nach Berlin oder nach München oder was auch immer eure Landeshauptstadt ist, fließen und dann wieder zurück in die Kommune, wenn die Kommune pretty please gesagt hat, sondern es muss eigentlich so sein, und das ist der wichtigste Grundsatz einer subsidiären Gesellschaft, dass das, was erwirtschaftet wird, größtenteils dort bleibt, wo es erwirtschaftet wird und dann in einem Rahmen, der auch in der Verfassung klar definiert ist, was deinen Spielraum angeht. Also ich sage hier, die Verfassung muss auch angeben, wie viel Prozent der Steuergelder minimal und maximal auf Länder- oder auch Bundesebene fließen können. Diese Regeln müssen auch festgelegt werden. Und dann muss es klar so sein, dass das Geld erst in der Kommune gesammelt wird und dann die Kommune die wesentliche Einheit ist, die die Mittelverteilung vornimmt. Weil was wir sehen, ist natürlich, wenn das Geld mal in Berlin ist oder bei einer Bundesbehörde oder sonst wo, dass man erstmal unendlich viel Bürokratie wieder haben muss, um das Geld, was einem ja gesetzmäßig zusteht, überhaupt wieder haben zu können. Und das ist natürlich maximal ineffizient, das so zu machen. Und das ist einfach ein Versäumnis der deutschen Verfassung. Und ich meine, da können wir jetzt viel, viel meckern und kritisieren. Wir müssen auch berücksichtigen, die Leute, die das damals verfasst haben, die kamen aus dem Krieg, die hatten nicht die den Luxus, dass sie Jahrzehnte Erfahrung in einer fortgeschrittenen Volkswirtschaft hatten, das zu beobachten und auch zu lernen, wie sich Staatsgeschicke so über die Friedenszeit hin entwickeln und was für Probleme da auftreten. Und deswegen konnten die damals nicht die Weitsicht haben, Dinge in die Verfassung aufzunehmen, von denen wir heute sagen können, das ist mathematisch komplett offensichtlich, dass es so sein muss. Und deswegen ist das auch der Punkt, warum ich denke, dass sich diese Prophezeiung in Anführungsstrichen im Grundgesetz, dass es sich eben selbst ablöst durch eine Verfassung, dass die wahr werden wird. Deswegen halte ich das auch für relativ realistisch. Weil das einfach Punkte sind, die, wie Simon schon gesagt hat, dazu führen, dass der politische Prozess ermöglicht, dass der Verlierer nicht sein Gesicht verliert. Und das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie man langfristig stabil demokratische Prinzipien auch durchsetzen kann. Weil wenn es so ist wie in den USA, wo das ja wirklich eigentlich extrem ist, dass alle 4 Jahre die Verliererseite halt komplett eine Nackenschelle kriegt, dann wird das natürlich dazu führen, dass sich diese ganzen Entscheidungen unnötigerweise radikalisieren. Und dann gibt's natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, es gibt bei den Republikanern und bei den Demokraten jeweils Punkte, die einfach völlig abstrus sind. So, und ich meine, grundsätzlich zum Beispiel dieser Widerspruch, dass man für die Todesstrafe ist, aber gegen Abtreibung. Das finde ich zum Beispiel selber immer schon am amüsantesten, wenn man diese kognitive Dissonanz so praktiziert, dass man sagt, es ist in Ordnung, jemanden zu töten, der frei rumläuft. Nicht mehr frei rumläuft, weil er im Gefängnis sitzt, aber es ist nicht in Ordnung, einen Fötus zu töten. So, das finde ich, also man kann das natürlich so machen, aber ich finde das irgendwie inkonsistent. Und das sind halt so Probleme, wo ich sage, wenn sich die halt in den wesentlichen gesellschaftlichen Kontext mit einarbeiten, dann kann es halt auch dazu führen, dass ein ja eigentlich mächtiger Staat, der sich ja grundsätzlich eher in einer Friedenszeit befindet, trotzdem von innen heraus halt erodiert. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir uns wünschen. Also, dass wir ein Governance-System haben, was so schlecht ist, dass es sich selbst abschafft, das ist ja eigentlich schon ziemlich bitter. Also, wenn man ein Land hat und dieses Land oder eine Hochkultur und diese Hochkultur geht unter aufgrund von Dürre oder von Naturkatastrophe oder Krieg oder so, dann lasse ich mir das eingehen. Aber wenn sie untergeht aufgrund von inkompetenten Governance-Strukturen, dann würde ich sagen, es ist schon ein zivilisatorisches dumb ways to die. Würde ich sagen. Und das finde ich persönlich peinlich. Und mit so einer Gesellschaft möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt in die Geschichtsbücher eingehen. Das finde ich schon unattraktiv.
Werden die eigentlich so noch? Also schreibt da jemand gerade noch dran? Werden die aktualisiert? Ich weiß es gar nicht, ob da.
Ja, das. Ich weiß nicht, wann der nächste Patch kommt, du. Keine Ahnung.
Das ist immer so leicht dahingesagt, das wird irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die so oft geupdatet werden.
Die werden, glaube ich, eher auf TikTok gestreamt.
Ja, ich glaube, das ist auch so das Hauptproblem. Also ich blicke da nicht so, ich sage jetzt mal, optimistisch, was jetzt die Veränderung betrifft, jetzt sei jetzt mal wertlos dahingestellt. Ich denke, dadurch, dass wir halt in diesem System leben, so wie es jetzt ist, wird das wahrscheinlich konsequenzfrei bleiben, was hier passiert. Und ich sehe das auch nicht, dass hier Deutschland sich irgendwie in einer absehbaren Zukunft eine eigene Verfassung gibt. Also vielleicht irgendwann mal, aber das wird jetzt den Zeithorizont der nächsten Legislaturperioden noch überschreiten. Da würde ich Wetten drauf abschließen. Insofern, Grüße gehen raus an Fritzi Merz. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei deinen Verhandlungen. Und nicht immer auf den Anrufbeantworter drauf quatschen. Das ist halt dumm. Ja, aber sonst.
So ein Boomer-Ding.
Lass dir deine Verzweiflung, dass du unbedingt Kanzler wärst, nicht zu sehr an der Nasenspitze ablesen. Du wirst ohnehin als Kanzler der Niederlagen und der Scham in die Geschichtsbücher, die ja auf TikTok live gestreamt werden, eingehen und bist einfach kein Staatsmann. Das muss man einfach so fairerweise mal sagen. Du bist einfach kein Staatsmann. Professor Rieck hat sich ja Gott sei Dank auch schon in dieser Aussage, die er getätigt hat, selbst korrigiert. Selbst Männer mit langen weißen Haaren können sich irren, wie man feststellt. Kann passieren. Nehmen wir ihm nicht übel. Vielleicht können wir ihn auch mal auf diesem Podcast hier begrüßen als Gast. Wer weiß. Wahrscheinlich sind wir zu insignifikant, aber egal. An Friedrich Merz auch von mir Grüße und die Demütigung von Frau Merkel wirst du nicht los. Und ich finde es sehr schön, dass Martin Sonneborn dich so sehr disst. Dankeschön.
Nicht das Innenministerium auf uns hetzen.
Ich glaube, das ist sowas, das man nicht sagen sollte.
Bro, hab Spaß, ich gönne dir die Legislaturperiode.
Ja, wir sind Freunde und wir hier blau, wir sind alle CSU-Wähler.
Ich bin mittlerweile in Baden-Württemberg, das mit CSU wird schwierig. Aber tja, ich bin auf jeden Fall durchaus eurer Meinung. Wir schauen mal, wie lange die Legislaturperiode denn jetzt dauert. Ich habe noch nicht in die Wettmärkte
SPD, rein. SPD gibt alles für die Neuwahl. SPD, SPD. Wir wählen auch alle SPD, wenn ihr das macht. Ich gebe mein märzisches Versprechen, gebe ich dafür.
Oh, die halten diesen, sagen wir mal so, vielleicht nicht die vertrauenswürdigsten. Es ist, wie es ist. Ich habe noch nicht in die Wettmärkte reingeguckt, aber es ist bestimmt ganz lustig. Natürlich kein Investment-Advice hier, würde ich sagen. Und wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was bei dem Rant mitnehmen. Es war jetzt doch schon auch ein bisschen edukativ, was wir natürlich immer so ein bisschen als Anspruch auch haben. Aber ihr merkt, wir mussten etwas hier von unserer Seele reden.
Ja, natürlich. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, der Podcast hat ja zwei Ziele. Der erste ist, die Zuhörerschaft an unserer intellektuellen Genialität teilhaben zu lassen, unsere Größe zu spüren sozusagen. Und der zweite Punkt ist natürlich einfach unsere Selbsthilfegruppe, die das hier ist. Das ist relativ unabhängig davon, ob es den Zuschauern gefällt oder nicht, ist das einfach so eine psychotherapeutische Maßnahme. Für Tom natürlich, wie man an Streicheln des Bizeps sieht, auch eine physiotherapeutische Maßnahme.
Man muss auch geschmeidig bleiben bei den...
Richtig, man muss... Das ist eine Frage der Faszien. Und damit verabschieden wir uns jetzt dann auch. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerschaft nicht wegstirbt.
Ja, nee. Die leben ewig. Also danke für eure Tipps.
Ja, wir haben ja auch viel schon zur Ernährung gemacht und so.
Der Verweis jetzt nochmal am Ende.
Ja, wir haben schon viel auch über Ernährung gemacht, aber das Thema ist halt irgendwann auch mal abgeschöpft. Leider, ja. Das ist halt so abgeschlossen irgendwann und Politik scheint ja jetzt auch in Deutschland spannender zu werden und mehr Content zu geben. Also macht euch gefasst.
Ja, macht auf jeden Fall gefasst. Vielen lieben Dank, wer bis jetzt noch am Zuhören oder Zuschauen ist. Falls es euch Spaß gemacht hat, gerne kommentieren, weiterleiten, teilen. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich auch gerne noch ein bisschen therapieren lassen möchte. Und wir hören uns nächstes Mal und
tschüss.